Willkommen beim Betreut Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut Podcast im Strafrecht März. Die letzten beiden Folgen, wer sie noch nicht gehört hat, zur Untersuchungshaft und zum Zeugnisverweigerungsrecht seien ans Herz gelegt. Denn auch heute ist wieder dabei unser Gast Malte. Hallo Malte.
Hallo Roy.
Eine dritte Runde, eine letzte Runde heute, bevor es nächste Woche denn eine Live-Veranstaltung gibt mit uns beiden auf Instagram. Aber dazu am Ende des gesamten heutigen Themas nochmal gesondert. Also, wer das wissen will, muss bis zum Ende dranbleiben. Das Thema heute ist das Adhäsionsverfahren. Adhäsionsverfahren ist ein spezielles Verfahren, was das Strafrecht so ein bisschen mit dem Zivilrecht verbindet. Deswegen ist da der Malte auch noch der richtige Ansprechpartner. Aber am besten erklärst du uns das mal selber. Also Malte, was ist ein Adhäsionsverfahren?
Das Adhäsionsverfahren ist aus Strafverteidiger- und aus Gerichtsperspektive so ein hässliches, kleines Stiefkind des Strafrechts. Nein, das ist natürlich jetzt gemein und vor allen Dingen ableistisch und fies gegenüber allen Stiefkindern. Das soll es natürlich nicht sein. Es ist nur einfach extrem ungeliebt, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und alle, die, also bei insbesondere die Leute, die Nebenklage machen, genau, werden jetzt würden aufschreien und sagen, was erlauben sich Rechtsanwalt Greisner? Es ist tatsächlich aus Verteidigerperspektive natürlich immer sehr ungeliebt. Was ist es nämlich? Adhäsionsverfahren bedeutet die Geltendmachung von zivilrechtlichen Ansprüchen, nämlich Schadensersatzansprüchen und unter Umständen auch Schmerzensgeldansprüchen im Strafverfahren selber. Das heißt, für den potenziellen Geschädigten kann das eine erhebliche Verkürzung des Verfahrens bedeuten und hat auch den Vorteil, man muss nicht wie sonst im Zivilrecht nicht erstmal hingehen und Geld hinlegen und damit überhaupt eine Klage zugestellt wird mit der großen Frage, ob im Nachhinein man diesen Titel überhaupt vollstrecken kann. Da hat man dann ohne Ende Geld hinterhergeworfen bei einem unter Umständen Täter oder Verurteilten, der dann das Geld dafür eh nicht hat und das eh nicht bezahlen wird. Und dann hat man einen Titel, den man sich an die Wand hängen kann. Deswegen wird das ganz gern genutzt. Jetzt ist es aber so, dass alle Strafrichter immer, also ungerne Zivilrichter sind und das auch gerne von sich wegschieben. Und deswegen, sobald man einen solchen Antrag aus der Tasche zaubert, sich sofort beliebt macht, sozusagen bei Gericht und bei Staatsanwaltschaft.
Also es bedeutet, im Prinzip ist es ja, du bist ja Strafverteidiger, ist es ja auch so ein bisschen dein Gegenspieler.
Das ist mein Gegenspieler, ja. Der sitzt neben dem Staatsanwalt, ist meistens, also der Adhäsionskläger ist meistens auch der Nebenkläger. Man braucht also in jedem Fall einen Geschädigten, meistens einen Geschädigten aus einem körperlichen, an Körperverletzungsdelikt.
Also nehmen wir einfach mal das Beispiel, also da kommt jetzt jemand und es wird ihm vorgeworfen, so muss man es ja formulieren, es wird ihm vorgeworfen, deinem Klienten, deinem Mandanten, er hätte jemanden mit 5 Stichen in den Rücken gestochen.
So, korrekt.
Da haben wir quasi denn einen mutmaßlichen Täter. Wir haben einen Geschädigten, der hat 5 Löcher denn im Rücken. Mhm. Und dann würde quasi Staatsanwaltschaft kommen, würde ihn anklagen. Und dann kann ich jetzt selber sagen, also ich bin jetzt der Mensch mit den 5 Löchern, sage, ich setze mich jetzt daneben oder wie funktioniert das?
So in etwa. Ich glaube, man kann diesen Antrag auch selber stellen. Da bin ich jetzt nicht ganz firm, da erwischte mich ganz eiskalt auf dem Fuß. Aber man wird in dem Falle sagen, derjenige sollte sich einen Anwalt nehmen, weil die Kosten dafür auch üblicherweise von der Staatskasse oder in dem Falle dann zuletzt bei einer Verurteilungsfalle in dem Falle verurteilten Täter mitzutragen sind. Das heißt, man nimmt sich dafür einen Anwalt. Dazu wird einem in den meisten Fällen dann auch geraten, wenn man diese Ansprüche geltend machen möchte. Wir nehmen die 5 Stiche in den Rücken mal als Beispiel. Was passiert? Wir haben das normale Strafverfahren. Im Zuge dieses Strafverfahrens kommt es zur Beweisaufnahme. Man schaut sich alles an, man schaut sich die Beweismittel an. Der Zeuge, der Geschädigte, macht in dem Falle seine Aussage. Wird dann zum Nebenkläger, weil er nicht nur der Geschädigte ist, er ist Nebenkläger, das heißt, er will seine eigene Position im Strafverfahren auch noch geltend machen, setzt sich dann auf die Seite vom Staatsanwalt, tatsächlich so, dann meistens ein paar Bänke frei, auf die Seite setzt sich die Person, meistens dann mit einem Rechtsanwalt oder einer Rechtsanwältin Und die haben dann auch eigene Fragerechte bei den anderen Zeugen und stellen dann irgendwann unter Umständen, wenn es denn gewünscht ist, einen sogenannten Adhäsionsantrag. Das ist dann quasi wie eine zivilrechtliche Klage. Ich habe einen Kollegen gebeten, mir mal einen mitzugeben, weil ich selber mache das eigentlich nicht, aber ein Kollege von mir macht das häufiger und es ist dann tatsächlich ganz normal aufgebaut wie ein normaler Zivilrechtsantrag. Dann kommt an das jeweilige Gericht und dann steht da Adhäsionsantrag in der Strafsache X gegen Y, stelle ich namens und Vollmacht vom Verletzten, dann kommt der Antragsteller. Gegen den Angeklagten kommt der Antragsgegner, folgende Adhäsionsanträge und dann kommen die Anträge, die man sonst auch im Zivilrecht stellen würde. In unserem Falle hier komplett anonymisiert geht es dann um ein in das Ermessen des Gerichts gestelltes Schmerzensgeld, das angemessen sein soll, nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Eingang des Schreibens bei Gericht. Dann über dem jeweiligen Zinssatz noch Schadensersatz. Werden hier beantragt. In unserem Beispielsfall, den wir gerade hatten, wäre es zum Beispiel, wir haben ein kaputtes T-Shirt, derjenige ist danach noch zu Boden gefallen, die Hose war verblutet und so weiter, musste sich neue Klamotten kaufen, konnte nicht mehr gereinigt werden. Wäre ja jetzt so ein Beispiel. Ne?
Genau.
Dann wird festgestellt, dass der Antragsgegner verpflichtet ist, sämtliche zukünftigen materiellen und immateriellen Schäden zu ersetzen. Das ist ein sogenannter Feststellungsantrag, weil der nur auf die Zukunft, flattern die Anlagen schon runter. Und dann gibt es noch einen Antrag, wird festgestellt, dass die Forderung aus vorsätzlicher unerlaubter Handlung des Antragsgegners herrührt. Wichtiger Antrag tatsächlich, weil damit wird klargestellt, dass der Titel länger hält, nämlich die vollen 30 Jahre. Und dann trägt die Kosten des Verfahrens die durch den Adhäsionsantrag des Adhäsionsklägers angefallenen, auch besonderen gerichtlichen Kosten, die notwendigen Auslagen und so weiter und so fort und Entscheidung vorläufig vollstreckbar. Das wäre so ein ganz normaler zivilrechtlicher Antrag von A bis Z, wo alles drin ist, der dann in dem Falle interessanterweise wieder mit Abschriften, auch wenn wir jetzt mit BEA arbeiten, immer alles digital läuft, mit Abschriften im Gericht üblicherweise dann ausgehändigt, im Termin dann verlesen wird, dann dem Gegenüber ausgehändigt wird, über den dann der jeweilige Richter entscheiden muss.
Der sich denn sehr freut, weil er dann nämlich
Zivilrecht machen darf, wovon er keine Ahnung hat.
Genau.
Und jetzt würde man ja sagen,
Mensch, keine Ahnung, genau. Würde ich nicht sagen, aber
die meisten kokettieren genauso wie Verteidiger, damit davon
weniger Ahnung zu haben, genau. Das Letzte, was man noch weiß, ist aus dem Referendariat wahrscheinlich. Genau. Nee, gut. Aber es kann ja wirklich sein, dass man, also wenn ich jetzt an so einen Banküberfall denke, wo es mehrere Verletzte gibt, dann hätte ich ja mehrere Adhäsionsanträge beziehungsweise auch Adhäsions... Mhm. Wie heißen die denn?
Also Kläger.
Kläger, genau. Wäre mal möglich, oder?
Wäre gut möglich, ja. Jeder Geschädigte kann auch Adhäsions... Kläger sein.
Okay. Spannendes. Also im Prinzip gilt das ja nur zur Vereinfachung. Also so wie ich das verstehe, ist es ja, dass man das Verfahren etwas bündeln kann, um dann am Ende nicht nochmal zum Zivilgericht rennen zu müssen.
Genau. So, jetzt habe ich gerade eben die positive Seite nämlich rausgekehrt. So, man muss halt vorher nichts zahlen, was man ja im Zivilgericht machen müsste. Ja. Man muss ja vorher den Gerichtskostenvorschuss zahlen, weil ohne Schuss kein Jus, heißt der miese Spruch bei den Zivilrechtlern. Und das ist der Vorteil. Jetzt kommt aber der Nachteil. Mhm. Dadurch, dass die Strafrichter davon nicht so richtig Plan haben und auch da nicht so richtig Bock drauf
haben. Sieht auch das Ergebnis aus.
So sieht auch das Ergebnis aus. Es gibt also eigentlich immer weniger, als man bei den Spezialisten bekäme. Jetzt ist es in Deutschland eh so, man bekommt nicht so tolles Schmerzensgeld wie in anderen Ländern. Wenn man da irgendwie an diese immensen, den sogenannten Strafschadensersatz in den Vereinigten, Vereinigten Staaten denkt, wo man für einen Kaffee aufs Knie dann halt irgendwie gleich Millionen zugesprochen kommt. Die Stella Awards, da nur so als Stichwort. So ist es aber auch, so ist es in Deutschland nicht. Hier kriegt man einfach kaum Geld vom Staat für eine schädigende Verhandlung zugesprochen.
Okay. Das ist aber am Ende, ja, das ist dann der Nachteil, wenn man halt dann vom Nicht-Profi quasi dann bedient wird.
Korrekt.
Was ist jetzt, also jetzt sitze ich da als Adhäsionskläger und der Richter sagt, der Angeklagte wird freigesprochen.
Ja.
dann habe ich ja eigentlich auch Nase gemacht, oder?
Oh ja. Das ist dann ein etwas ungeschickter Fall, weil man nämlich die Kosten für das Adhäsionsverfahren selber tragen muss. Mhm. Und das kann sich unter Umständen, sage ich vorsichtig, auch auf die Kosten des Täters dann belaufen, je nachdem. Weil wenn der Adhäsionsantrag eingeführt, verlesen und über diesen verhandelt wurde, das ist in manchen Fällen dann glücklicherweise nicht der Fall, wenn es dumm läuft, aber wohl, dann sind dafür Kosten entstanden und die Kosten, die hat er dann selber zu tragen. Und das wäre dann nämlich eine zivilrechtliche Geschäftsgebühr aus dem Schadensersatz, den man gefordert hat. Wenn man jetzt keinen konkreten Antrag gestellt hat, ist natürlich das anders. Und sagt, hier, ich möchte halt 5.000 Euro Schadensersatz, dann ist das eine Geschäftsgebühr aus 5.000 Euro und die halt mal eben aus der, nicht von der Staatskasse, sondern halt von einem selber zu tragen ist. Ja. Das kann teuer werden.
Würde es denn auf Seiten des Angeklagten denn bedeuten, dass du automatisch der Adhäsionsvertreter wärst für ihn, also im Adhäsionsverfahren, oder braucht er dafür noch einen extra Anwalt?
Nein, das macht dann üblicherweise der Strafverteidiger mit, der genauso wahnsinnig der begeistert davon ist, dass er sich ziemlich
beschäftigt. Also ich glaube, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht, um Sachen zu vereinfachen, aber ja, man kommt halt dann von der Spezialisierung weg, genau. Also ist wahrscheinlich denn, um die Frage vorwegzunehmen, auch beim Strafverteidiger jetzt nicht so beliebt, weil man sich dann ja auch noch in zivilrechtlichen Sachen dann einarbeiten muss.
Korrekt, wobei man üblicherweise keine Gegenanträge stellt. Also was man schon machen kann, ist, dass man halt irgendwie dann versucht, wenn man diesen Antrag dann auch darüber zu verhandeln, den dann schon versucht auseinanderzubauen, indem man halt dazu Stellung nimmt und halt sagt, hier, das ist aus den Punkten aber nicht gerechtfertigt. Heißt übrigens, also um das schon mal übrigens vorwegzunehmen, wir hatten ja gerade den Fall, derjenige wird freigesprochen. Das heißt nicht, dass er zivilrechtlich, also man kann danach immer noch, also der Antrag zum Beispiel ist ja nicht verbraucht, man könnte theoretisch immer noch zivilrechtlich klagen.
Das ist auch gut zu wissen. Also das ist, dass man dann sich quasi nicht das dann verschießt.
Genau, Fall aus der Praxis. Neulich wurde ein Verfahren nach 153a eingestellt. Also es gab kein Urteil, sondern das Verfahren wurde eingestellt gegen eine bestimmte Geldauflage. Ja. Und damit war der Adhäsionsantrag dahin. Weil das Verfahren eingestellt wurde und nicht mehr darüber entschieden werden musste. Ja. Derjenige hätte dann noch gut im Nachhinein sein Glück dann beim Zivilgericht versuchen können.
Das ist, trotzdem noch ist, ist nachvollziehbar, muss man gucken, ob es dann... Cool. Also ich weiß aus eigener beruflicher Erfahrung, dass es natürlich andersrum dann deutlich einfacher ist, wenn man es nicht im Adhäsionsverfahren macht. Aber wenn man natürlich schon mit einem Strafrechtsurteil reingeht in dieses Verfahren, zivilrechtlich, ja, da blinken schon einige Normen auf, dass man da dann relativ gut durchkommt. Dann geht es meistens dann um die Höhe, dementsprechend, dass man dann vielleicht dann etwas mehr rausholt. So viel das zu dem zivilrechtlichen Anspruch. Zivilrecht ist jetzt allerdings nicht nur Geldanspruch. Das heißt, gibt es auch andere Möglichkeiten, was man in dem Strafverfahren noch mit verbinden kann? Also ich denke zum Beispiel ein Näherungsverbot oder kann man sowas zusammen dann auch im Adhäsionsverfahren mit einbringen?
Wow, das habe ich ehrlich gesagt in den letzten 10 Jahren noch nie gesehen oder gehabt. Okay. Ich weiß nicht, ob es geht, ich glaube aber nicht. Ich kann auch erklären, warum. Denn so ein Näherungsverbot, das läuft eigentlich über ein einstweiliges Verfügungsverfahren. Hat man ja häufiger mal. Diese einstweiligen Verfügungsverfahren sind immer nur auf einen Zeitraum angelegt. Die gelten, wenn ich mich nicht täusche, korrigiert mich bitte, liebe Hörer, ein halbes Jahr.
Das ist der Regelfall.
Genau.
Gibt auch kürzer. Also das ist jetzt
3 Monate.
Je nachdem entsprechend, aber genau. Und aber im einstweiligen Verfahren.
Das ist immer im einstweiligen Verfahren. Und ich habe bis jetzt, also ich habe auch zivilrechtlich tatsächlich noch kein Näherungsverbot gesehen, wo man oder von einem Näherungsverbot gehört, dass es für immer gelten könnte. Also davon habe ich tatsächlich noch nichts mitbekommen. Dem fehlt ja auch im Ganzen der Strafcharakter an der Stelle. Ja. Also ich habe das mit Bruder, ich das mal als Auflage. Ja, ich habe das mal als Auflage, nicht im eigenen Verfahren, doch, ich möchte jetzt kurz aus dem Nähkästchen plaudern, von einer sehr geschätzten Freundin von mir gehabt, die Freundin, auch Strafverteidigerin, hatte ein Verfahren für jemanden, der hatte eine gewisse Vorliebe für jüngere Männer. Und dem hatte man als Auflage gegeben, nicht mehr in die Nähe des Big Sexy Land zu gehen. Was früher mal, also vielleicht kennen viele, wenn man das googelt, sieht man findet man hundertprozentig noch im Internet die Werbung dafür. Als das Ding rauskam, also das Verfahren war schon so old in manchen Punkten. Es war völlig absurd, den Laden gab es schon längst nicht mehr, als das als Auflage erteilt wurde. Aber so. Das hatte mit dem Adhäsionsverfahren an der Stelle auch nichts zu tun. Aber
okay.
Für die Idee tatsächlich. Und also das als Auflagenweisung zu erteilen, ein Näherungsverbot, was einfach schon hinfällig war, weil es den Laden gar nicht mehr gab, eigentlich großartig.
Genau, aber es ist halt zivilrechtliches Verfahren. Weil, wie gesagt, verwaltungsrechtlich könnte man auch polizeiordnungsrechtlich auch denken mit Verfügung, Haus, also beziehungsweise Platzverweis oder Hausverboten und so weiter. Ja. Aber nein, ist Zivilverfahren. Die Rollen, das hatten wir schon angesprochen, sind ja im Prinzip klar verteilt. Der Richter ist der Richter, du bist der Strafverteidiger, übernimmst dann auch die Rolle des im Prinzip des
Antragsgegner,
Anwalts.
Ich tatsächlich, also das genau, das ich kann den Namen noch mal raussuchen. Wo haben wir es doch? Wir nehmen es. Nennt man das dann Antragsgegnervertreter? Naja, vom Prinzip
her. Im Prinzip ist du dann der Antragsgegnervertreter, genau. Gibt es dann, also wenn ich diesen Antrag zu spät stelle, wann wäre zu spät?
Mit dem Schluss der mündlichen Verhandlung, nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung.
Okay, dann ist...
Dann ist vorbei, weil dann ist eigentlich nur noch Urteil. Man könnte ja theoretisch betrachtet denken, man geht auf Nummer sicher als Adhäsionskläger und wartet das Urteil ab. Aber genau das will der Rechtsstaat ja nicht. Deswegen Schluss der mündlichen Verhandlung. Spätestens bis dahin muss der Antrag gestellt werden, so wüsste das Gesetz, steht irgendwo in den 400ern.
Also muss man nochmal sagen, der Schluss der mündlichen Verhandlung bedeutet, es werden alle angehört und dann gibt es ja die Plädoyers.
Dann gibt es die Plädoyers.
Das heißt, also man kann jetzt nicht nochmal zusammenfassen.
Danach kann man theoretisch betrachten noch den Adhäsionsantrag stellen. Aber wenn der Angeklagte sein letztes Wort gesprochen hat, dann ist es vorbei.
Dann ist vorbei, okay.
Und danach ergeht nur noch das Urteil. Nach dem Urteil kann man dann nicht mehr kommen.
Okay, also das heißt, bis zu dem Zeitpunkt muss man dann da gewesen sein. Gibt es Rechtsmittel?
Ja, gibt's. Danke, Roy. Jetzt erwischte mich so hart auf dem Fall. Ich musste erst mal ganz kurz ins Gesetz schauen und blättere mal auf. Für alle, die hier interessiert sind, schaut doch mal in die 400er, Anfang 403
STPO.
Folgende.
STPO,
korrekt, genau. Danke.
Gesetz ist
wichtiger wichtig. Hinweis. Genau. Also 403 bis 406c betreffen das Adhäsionsverfahren. Rechtsmittel 406a tatsächlich. Und da ist es also so, grundsätzlich kann gegen den Beschluss ist die sofortige Beschwerde zulässig. Aber wenn man sich das so ein bisschen genauer anschaut, diese Norm, sieht es wohl so aus, als könnte man auch in Berufung gehen, wo dann aber auch in nicht öffentlicher Sitzung entschieden werden kann. Und dann findet auf den Antrag unter Umständen noch eine mündliche Anhörung der Beteiligten
statt. Dafür gibt es ja dann Adhäsionsverfahrensexpertin im Strafrecht, die man denn ganz speziell dafür beauftragen kann.
Definitiv, genau. Ich würde da
hier ging's tatsächlich ja nur wirklich,
zum Nebenklagevertreter gehen, genau. Und nicht mit dem mal. Aber grundsätzlich, was noch zum Beispiel bei dem Adhäsionsverfahren, es gäbe auch zum Beispiel die Möglichkeit eines Vergleichs. Also der Angeklagte und der andere können sich unter Umständen vergleichen. Und was natürlich, wenn denn der Nebenklagte ein Betreuter ist, auch anbietet Prozesskostenhilfe. Man kann den Antrag an Prozesskostenhilfe geltend machen oder daran binden. Und das sind, finde ich, gar nicht mal so unrelevante Punkte.
Das ist auf jeden Fall gut zu wissen, wenn man das selber machen möchte, um dann den Anspruch auch dann auch durchzusetzen und dann nicht zwingend auf Zivilrecht angewiesen sein will. Ja, nee, das war eigentlich, es sollte ja nur ein Ausflug kurz in das Adhäsionsverfahren sein. Das waren nun sehr spezielle Fragen. Also damit muss sich jetzt ein Strafverteidiger auch nicht jedes Mal auseinandersetzen.
Danke.
Zumal du ja auf der anderen Seite sitzt. Das muss man ja auch noch sagen. Ja? Ist ja scheißegal, wie das da funktioniert. Je weniger da sitzen, umso, desto besser ist
es. Umso besser. Wobei, ich hatte ja auch schon mal Nebenklage, jetzt muss ich mache das auch tatsächlich, so ist es nicht. Ja. Ich mache es auch gelegentlich, wenn es sich anbietet. Aber ich erinnere mich noch mit Schrecken an das erste Mal, als ich in der Nebenklage vertreten habe, wo mich ein Freund, ein guter Freund, ein geschätzter Kollege danach trösten kam mit dem Argument, Malte, also du bist wirklich ein Naturtalent, weil die Person halt auch einfach eiskalt freigesprochen worden ist, gegen die es ging. Also ja,
okay,
ich gucke mit Schrecken zurück.
Also genau, also im Kern verteidigst du ja dann umso besser, weil die Nebenklage, wenn sie nämlich freigesprochen werden, ja so natürlich auch verlieren.
Ich nehme es dankend an.
Okay, also deswegen, also eigentlich, was nehmen wir mit? Adhäsionsverfahren ist ein Motivationsbooster für den Strafverteidiger.
Kann
sein. Genau. Nee, also vielen Dank für diese Ausführungen. Ich glaube, da war viel dabei, was wir auf jeden Fall brauchen können. Aber ich wollte jetzt nicht abwürgen. Du klangst so, als ob es noch... Gibt es noch was, was du noch loswerden wolltest?
Nein.
Nein, okay. Dann bleibt mir nur der Dank zu sagen für 3 wundervolle Podcast-Folgen. Und ich denke auch, dass viele da draußen dich auch gerne mal wieder hören wollen zum Thema. Das geht auch in die Runde. Also einfach mir mal Bescheid geben, was Malte vielleicht oder ich mit Malte mal besprechen sollen, welche Themen aus dem strafrechtlichen Bereich relevant sind. Da würden wir uns dann auch dann bei Gelegenheit mal wieder zusammensetzen.
Freue immer gerne.
Aber Malte ist ja noch nicht weg, sondern nachdem ihr jetzt ihn gehört habt, könnt ihr ihn auch sehen. Und zwar am 26.03. um 17 Uhr ist eine Instagram-Live-Session, wo er dann auch mit mir zusammen Fragen beantworten wird, die an info@betreut.de geschickt werden können, die ich ihm dann vorab schon geben kann. Oder die Alternative, einfach dann die Fragen dort vor Ort stellen. Also wir werden ein bisschen was vorbereiten für den, also als Thema, aber im Kern geht es darum, am 26. Fragen zu beantworten, die aus der Community kommen. Wer mich noch nicht kennt bei Instagram, betreut Podcast, einfach suchen in Instagram und dann einfach abonnieren und dann wird es auch einen rechtzeitigen Hinweis auf die Folge geben. Vielleicht für die nächsten Monate schon mal einen Ausblick. Wir werden uns im nächsten Monat über das Thema rund um das Thema Wohnung unterhalten. Also ich werde nochmal auf die Wohnungssuche eingehen. Bin ich als Betreuer verpflichtet, Wohnungen zu suchen? Wir gucken nochmal Energiekosten, welche Möglichkeiten gibt es bei Energiekosten, dass wir Unterstützungsleistungen kriegen, Darlehensmöglichkeiten vom Jobcenter und so weiter. Das sind alles Themen im nächsten Monat. Nächste Woche gibt es dann, wer nicht im Insta Live dabei ist, die Folge als Podcast-Folge vom Dienstag zu hören. Das heißt also, ihr werdet Malte auf jeden Fall noch einmal hören, auch wenn ihr ihn nicht seht. Soweit. Ich danke nochmal ganz Malte. Vielen herzlichen Dank und an alle da draußen schöne Woche und bis zum nächsten Mal.